Achso, und ich würde gerne mal was probieren. HelloFresh. HelloFresh. HelloFresh.
Eigentlich musst du ja mit einer Kerze vorm Spiegel stehen und das machen. Musst du mit einer schlabbrigen Karotte vorm Spiegel stehen und dreimal HelloFresh sagen?
Ja, vorher anzünden.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Ja, hallöchen. Salut, ça va, wie geht's euch? Einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Heute geht es um...
Mahlzeit.
Guten Abend.
Heute diskutieren wir, beziehungsweise heute reden wir über das Essen, Kochen, Rezepte, was wir so Erfahrungen gesammelt haben. Wunderbare Fails vielleicht? Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man experimentiert, bleiben die Fails nicht aus.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, man sollte vielleicht auch noch betonen, noch haben alle Mitglieder alle Finger.
Ja.
Mit Einschränkungen.
Ja, ich glaube, wir haben uns alle schon mal irgendwie in die Finger geschnitten oder ähnliches.
Tatsächlich ist das einer der seltensten Unfälle bei mir. Also selbst wenn ich sonst wie rumschneide und mit dem Messer rumhantiere, also in die Finger schneide ich mir nicht.
Doch, also ich habe mir definitiv schon mal so mini in die Finger geschnitten. Was ich oft erwische... Obwohl sie bei mir nicht lang sind, sind meine Fingernägel. Dann muss ich sagen, einmal als Kind war ich ein bisschen unvorsichtig. Da habe ich versucht, mit einem Messer eine Walnuss aufzumachen. Bin durch die Walnuss.
Oh. Und durch die Hand.
Ich hatte dann ein Messer schön in der Hand, zwischen den Knöcheln durch. Zum Glück nichts Wichtiges getroffen. Hat wehgetan, hat geblutet, aber ja, zum Glück nichts. Wie gesagt, nichts Wichtiges getroffen. Schön an allem vorbei, schön überall dazwischendurch. Das Schlimmste, was mir halt aber auch im Erwachsenenalter passiert ist, da könnte man jetzt vielleicht weghören, wenn man das nicht hören möchte. Ich habe versucht, Chips zu machen. Dafür brauchte ich einen Hobel. Hobel sind scharf.
Ja, das sind sie.
Ich habe Chips machen wollen, hab Kartoffeln in dünne Scheibchen gehobelt. Und irgendwann war die Kartoffel sehr, sehr klein und ich habe es mir geschafft, auf dem Knöchel ein Stück abzuhobeln. Man hat den Knochen gesehen. Ich habe da bis jetzt so Narbengewebe auf dem Knöchel. Mittlerweile ist das schon relativ flexibel und weich. Aber das war dann auch so ein Schockmoment, weil du hast jetzt abgehobelt, so dieses Scheiße, das tut im ersten Moment nicht weh. Es ist weiß zu sehen, da blutet es ohne Ende. Ich habe die Hand nur noch hochgehalten, versucht das irgendwie zu stoppen. Ich so, Schatz, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, aber ich habe mich vielleicht geschnitten. Und dann saß ich da und habe alles voll geblutet.
Hast du kurzzeitig gedacht, die Kartoffel hätte angefangen zu bluten?
Nein.
Na, könnte ich mir vorstellen, so im Schockmoment, wenn man keine Schmerzen hat vor allem.
Mir war schon bewusst, dass ich mich geschnitten habe, aber der Hobel war halt so sauscharf, sofort abgewiesen und es hat nicht mal weh getan.
Naja, also das Reizempfinden ist ja was ganz Besonderes, ne? Also gerade wenn du rein schneidest und quasi senkrecht zur Nervenlaufbahn, sind ja schon irgendwie so halbwegs gerichtete Sachen. Mhm. Du kannst dir, glaube ich, sehr gut auch Sachen teilweise komplett zerschneiden und abhauen, ohne dass das überhaupt registrierbar ist, weil du schneidest halt die Nervenbahn einfach durch. Da gibt's dann keinen Reiz mehr.
Vor allen Dingen brauchst du auch eine Sekunde, bis du es wirklich dann auch merkst, also auch so vom Gefühl her merkst, was da passiert ist.
Also ich koche erst seit ungefähr einem Jahr so wirklich ernsthaft. Und in dieser Zeit habe ich, glaube ich, jetzt gerade eine ordentliche Brandwunde auf den Fingern. Dann habe ich auch schon die Bekanntschaft mit Hobeln gemacht. Zweimal ein kleines Stück vom Finger abgesäbelt. Und ja, mit Messern ist auch nicht zu spaßen. Man ist, wenn man sich mal ordentliche Messer zulegt, tatsächlich überrascht, wie scharf die sein können.
Oh ja.
Ich würde, was das letzte Jahr angeht, das auf ungefähr 5 bis 6 schwere Verletzungen beziffern. Es ist wirklich mit das Gefährlichste, was man machen kann, eine Extremsportart in gewissem Sinne.
Dabei heißt es doch eigentlich, Gamer haben eine sehr gute Hand-Augen-Koordination. Also das dürfte ja gar nicht vorkommen.
Ich spiele ja mittlerweile im hohen Alter nur noch rundenbasiertes Zeug und da hat man keine Reflexe und da braucht man keine Hand-Augen-Koordination. Ja,
aber allein das Mausbedienen sollte ausreichen.
Da macht man vielleicht auch viele Fehler, aber die tun dann nicht so weh wie beim Messer.
Ja, so was das angeht, ich bin eher so bei, ich lasse ab und an mal Sachen fallen, insbesondere auch gefüllte Sachen. Und das Schlimmste war mal, das zähle ich auch zu kochen, weil es ist Speisen zubereiten, eine Fertiglasagne aus der Mikrowelle. Ich habe sie rausgeholt, sie ist mir aus der Hand gefallen und ja, ich habe über, ich glaube, 3 oder 4 Jahre eine richtig schöne Spritzwunde auf meinem Unterarm gehabt. Halt von dieser Käsesoße, weil die ist extrem heiß und die kriegst du auch nicht so schnell ab. Also das hat sich richtig geil reingebrannt. Sah weird aus. Ja, aber um einen weisen Mann, mein Vater, zu zitieren, ungeschickt, das Fleisch muss weg.
Oh Gott, ja, den Spruch kenne ich auch. Ergänzt durch den Spruch mit Fleischbeilage.
Ah ja, genau. Hast du dir Sorgen gemacht, dass bei deinem Hobel-Ding, dass die Chips da nicht mehr vegan sind?
Ich bin ja weder vegan noch vegetarisch. Ich esse zwar auch öfter ohne Fleisch, aber auch einfach nur, weil ich halt finde, ich muss nicht immer Fleisch haben. Aber da ich weder vegan noch vegetarisch irgendwie orientiert bin, ist mir das auch relativ egal. Also bei mir kann auch ein Stück Finger, was das angeht, zwischen den Chips sein.
Ich weiß nicht, ob ich überrascht bin, dass das Thema Kannibalismus jetzt schon nach 10 Minuten oder so aufkommt. Aber mir ist da tatsächlich gerade mal die Frage in den Sinn gekommen, ob denn Autokannibalismus, also das Verspeisen von Stücken von sich selber, für einen Vegetarier oder Veganer so schlimm ist. Denn klar ist das fleischliche Nahrung, wenn man so will, aber letztlich ist das Ziel von so einer Lebensweise doch eher das Tierwohl zu das Tierleid zu verringern. Das
Tierwohl verringern.
Man schadet ja, wenn dann nur sich selbst, ne? Also es ist ja so gesehen nicht schlimm. Es ist vielleicht die einzige vertretbare Ausnahme, in der auch Veganer und Vegetarier Fleisch essen dürfen.
Dann nimmst du aber schon die Gründe für den Vegetarismus oder Veganismus an, ne? Also es gibt durchaus auch Leute, die nicht aus, ich möchte keinem Tier schaden, vegan oder vegetarisch leben.
Ja gut, es gibt wahrscheinlich auch so Verträglichkeit oder gesundheitliche Gründe, klar.
Ja, also bei uns, Maxi ist auch so, der mag halt auch nicht so gern Fleisch essen, ist einfach so. Dann isst er halt jetzt nicht das Fleisch mit, isst er halt seine Nudeln.
Aber um mal zum Thema Kochen zurückzukommen, denn irgendwie müssen diese Menschenstücken ja auch zubereitet werden. Wie ist denn so eure persönliche Erfahrung, euer Hintergrund, was das Kochen angeht? Denn ich glaube, ihr habt da ein bisschen länger schon mit zu tun und seid auch größere Experten als ich jetzt.
Ja, größere Experten, beziehungsweise Experten überhaupt, ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Er gründet sich eigentlich dadurch, dass wir ausgezogen sind. Also ich habe, während ich bei meinen Eltern gewohnt habe, immer gesagt, nee, ich muss das nicht lernen und brauchst mir nicht zeigen, alles gut, ich irgendwann, wenn ich kochen muss, dann koche ich halt einfach. Wenn man dann so seine eigene Wohnung hat, irgendwann früher oder später kocht man einfach. Ich bin relativ experimentierfreudig, ich koche nach Nase und ja, schmecke mittlerweile eigentlich so ziemlich nichts mehr ab. Das ist wirklich einfach nur über Zeit gekommen, dadurch, dass ich halt einfach ausgezogen bin und dann selber kochen musste.
Ja gut, das dachte ich mir auch eigentlich. Allerdings bin ich ausgezogen, habe mich dann ernährt, wie man das so von einem Studenten erwarten würde. Also möglichst wenig Aufwand, möglichst kostengünstig. Und dabei ist es dann so 15 Jahre lang geblieben, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, kochen immer als ein bisschen zu umständlich, zu viel Aufwand für das letztendliche Ergebnis und so gehalten habe. Und ja, es kostet einfach zu viel Zeit und Einkaufen nervt.
Hast du mal in einer WG gewohnt?
Ja, ich habe mal 2 Jahre mit einem Kumpel in der WG gewohnt, der zu der Zeit tatsächlich angefangen hat, ein bisschen zu kochen. Und irgendwie so ein bisschen cool fand ich das auch. Aber, weiß ich nicht, ich erstmal überhaupt so die Umstellung, selbst die Nahrungsmittel einkaufen zu gehen, also den Fertigfraß letztlich. Das war wahrscheinlich schon eine zu starke Umstellung, ne? Baby Steps.
Weil ich finde, gerade wenn man so in einer WG ist, also wenn man nicht alleine wohnt, liegt das Kochen doch schon näher, als wenn man wirklich für sich selbst kocht. Also für mich selber koche ich auch eigentlich gar nicht, außer ich mache wirklich so Meal Prep. Dann ist halt, wie du auch gesagt hast, der Aufwand ist dann halt so die Frage, ob man da wirklich Bock drauf hat. Mindestens, wenn noch jemand anders mit ist, dann finde ich, geht das schon wieder. Dann hast du ja auch, wenn du selbst kochst, ist es ja meistens auch etwas günstiger, als wenn du Fertigessen holst, außer es sind jetzt irgendwie Ramen oder sowas. Also bei mir hat es auch angefangen damit, dass ich halt in der WG gewohnt habe als erstes. Da haben wir dann auch gekocht zusammen oder halt füreinander, miteinander.
Das kenne ich von meiner Schwester so. Du gehst da auch wirklich von so einer Wohngemeinschaft aus, ne? Also tatsächlich, man wohnt nicht einfach nur in der gleichen Bude und lebt nebeneinander her.
Auch wenn du quasi in einer echten Wohngemeinschaft lebst, heißt das ja nicht, dass du dich gegenseitig bekochst. Wie gesagt, ich habe mit einem guten Kumpel in der WG gewohnt und wir haben auch zusammen gezockt und so, also nicht nebenher gelebt, aber wir wären nicht auf die Idee gekommen, zu kochen.
Also selbst als ich bei meiner Schwester im Haus gewohnt habe, ich habe für sie gearbeitet, wir haben täglich Kontakt gehabt, aber was das Kochen angeht, hat so jeder seins gemacht. Aber meine Historie ist auch eher so Pubertät, also späte Pubertät, erste Freundin, ja, okay, da kocht man dann halt einfach gemeinsam als Event. Das fand ich an sich okay. Als ich ausgezogen bin, habe ich es komplett sein lassen. Hab mich dann auch jahrelang nur von Fertigkram ernährt, bis die Faulheit dann so groß war, dass ich nicht mal Fertigkram machen wollte. Und der hat dann auch absolut nicht mehr geschmeckt. Und dann habe ich einfach größere Mengen an so Standardzeug, Mehl, Eier, Zucker, was weiß ich nicht, geholt, Nudeln, Tomaten, bla, bliblub, das dann gelagert und einfach immer, wenn ich nicht rausgehen wollte, habe ich mir einfach irgendwas gemacht. Und so richtig kam das dann auf, als ich umgezogen bin, da hatte ich dann plötzlich eine Küche, eine geile Küche, die habe ich auch immer noch und oh mein Gott, eine geile Küche ist echt alles.
Ich beneide Menschen mit geilen Küchen.
Also für dich ist das wahrscheinlich einfach eine komplette Standardküche. Also vorher war es halt eine Einraumwohnung mit der von der Wohnungsgenossenschaft gestellten Küche. Das heißt, ich hatte da ein kleines Schränkchen als Arbeitsfläche und das war's. Ja, und wie gesagt, der Geschmack. Der Geschmack reißt es tatsächlich, wenn man zumindest ein bisschen experimentiert, ganz gut raus.
Und das ist dir den erhöhten Aufwand denn wert? Denn ich weiß ja auch, dass du ein ziemlich fauler Sack bist, so wie ich halt auch. Das ist dann ja die Frage, ne, weil der Aufwand ja doch deutlich größer sein kann, als wenn du dir jetzt irgendwie Fertigfraß oder nennen wir es mal gehobenen Fertigfraß, keine Ahnung, was das sein soll, aber gibt ja auch Qualitätsunterschiede, besorgst. Also ist es dann der Geschmack, der den Aufwand wert ist oder ist es, keine Ahnung, das Gefühl, etwas geschaffen zu haben?
Absolut nicht das Gefühl, dass man was geschaffen hat. Also das ist mir so vollkommen latte. Ich hasse Kochen auch weiterhin, ne? Also das ist für mich so eine unangenehme, ja, machst du halt. Aber der Zeitaufwand ist geringer. Das ist bei mir das Gute, weil ich gehe nämlich auch in Richtung Meal Prep eher. Also ihr habt es ja auch schon öfter gemerkt, wenn ich irgendwie mal was Größeres gekocht habe, dann esse ich da halt auch 2-3 Tage von und ich mache dann einfach Varianten davon. Das ist in der Regel also eine Stunde und ich habe die Mahlzeiten für eine Woche durch. Da brauche ich keine großen Sachen machen, dann stelle ich mich zum Erwärmen quasi 15 Minuten nochmal in die Küche und hab abends ein richtig geiles Essen.
Also als ich Meal Prep gemacht habe, habe ich auch Meal Prep Dosen gehabt und ich habe das wirklich mit die Spitze getrieben. Also ich habe dann geguckt, dass ich beim Einkaufen meine Zutaten so hatte, dass ich die für mehrere Mahlzeiten benutzen kann, aber halt variiere, sodass ich dann wirklich fertige Menüs hatte und ich habe dann auch schön brav draufgeschrieben, was das alles ist und sowas. Das war die Zeit nach der Geburt des ersten Kindes, als ich viel gestreamt habe, weil ich dann abends keine Zeit mehr hatte zum Kochen. Da habe ich mich immer am Wochenende hingestellt, stand wirklich sonntags stundenlang in der Küche und habe dann für die komplette Woche, für die komplette Familie vorgekocht.
Ja, also gerade wenn es für mehr als eine Person ist, steht man bei Meal Prep tatsächlich auch ein bisschen länger. Aber für eine Person kannst du das auch relativ schnell abhandeln.
Okay, das ist bei mir dann doch das komplette Gegenteil im Prinzip. Denn ich habe ja dann doch irgendwann zum Kochen gefunden und zwar durch HelloFresh, von denen wir nicht gesponsert sind, immer noch nicht seit der letzten Folge, was jetzt nicht vorwurfsvoll klingen soll oder so. Und da habe ich halt meine Gerichte, aus denen üblicherweise 2 Portionen werden. Und da stelle ich mich halt 3-mal die Woche hin und das dauert dann locker auch eine Stunde eigentlich in der Regel. Und diese Gerichte werden dann auch, naja, vielleicht noch fürs nächste Mittagessen aufbewahrt, aber mitunter auch direkt am selben Abend komplett verzehrt. Also ja, im Prinzip das Gegenteil vom Vorkochen für eine Woche. Und da muss ich sagen, ist sowohl der Geschmack als auch bei mir durchaus irgendwie das Gefühl, etwas erschaffen zu haben, ein Faktor. Also ich wäre theoretisch auch anfällig für so Foodporn, womit ich gewisse private WhatsApp-Gruppen auch schon reichlich belästigt habe. Ich finde das irgendwie geil, so das Zeug herzustellen, auch geil anzurichten. Und dann habe ich irgendwas vor mir, von dem ich vielleicht vor einem Jahr gedacht hätte, dass ich sowas selber niemals hinkriegen würde.
Ja, das finde ich aber auch. Aber wenn du halt fast jeden Tag kochst, ist es halt nicht fast jeden Tag, dass du dir denkst, boah, geiles Essen. Also meistens ist es ja dann schon einfach nur zweckdienlich. Und ich habe aber schon so meine Sachen, wo ich sage, okay, da muss es dann auch ein bisschen ausgefallener sein. Zum Beispiel Weihnachten ist für mich auch der Anreiz, dass ich niemals das Gleiche mache. Immer was anderes, aber es muss immer irgendwo was Ausgefallenes oder Dekadentes sein. Und so zwischendurch, dann habe ich dann auch einfach mal Bock, irgendwie was Geiles zu kochen. Und dann ist es dann wirklich auch so dieses, boah, jetzt hast du jetzt wirklich was Geiles gekocht und das sieht auch geil aus. Das kann man präsentieren und anderen Leuten den Mund mit wässrig machen. Also so Foodporn, da bin ich definitiv bei dir. Aber halt nicht jeden Tag.
Es ist bei mir auch nicht jeden Tag, also dreimal die Woche. Dann bleibt es auch noch so an der Grenze, dass es was halbwegs Besonderes ist.
Ja, und du schickst ja die Bilder nicht mehr so oft in die Gruppe.
Naja, mittlerweile wiederholen sich die Gerichte teilweise. Wenn was Neues da ist, dann kann ich das gerne wieder fortsetzen.
Falls ich das in der letzten Folge nicht erwähnt habe, ja, man kann HelloFresh durchspielen. Nee, aber gerade beim Thema Weihnachten, das war auch so eine Sache, das waren die ersten größeren Kochschritte für mich nach dem Auszug. Ein Kollege hat halt privat Gänse gezüchtet und es war halt kurz vor Weihnachten und da hat er die immer angeboten und ich dachte mir, yo, meine Familie soll auch mal eine anständige Weihnachtsgans haben und dann habe ich mir halt von ihm eine Weihnachtsgans geholt, die komplett alleine zu Hause zubereitet und dann zum Familienweihnachten mitgenommen. Und interessanterweise habe ich den Innereienbeutel drinnen gelassen. Der war nämlich so nett, die Innereien in einen schönen Beutel zu packen und in die Gans selbst reinzustopfen. Ich habe das nie gemerkt, aber es hat trotzdem sehr gut geschmeckt, hatte eine schöne Honigkruste.
Was ist aus dem Beutel geworden? Ich meine, das ist ja meistens irgendein Plastik.
Er war sich dem bewusst, dass auch Idioten das kaufen. Also es war ein Kochbeutel.
Ah, okay.
Also ich glaube, mein Vater hat noch irgendwie eins der Organe gegessen. Weil es halt, ich glaube, Leber oder so, aber das war's dann auch. Der Rest ist leider verschwendet worden, weil da fehlte halt im Prinzip die gesamte Würze. Das war einfach nur, ja, ist halt Fleisch in gar.
Wie würzt ihr? Würzt ihr frei Schnauze nach Gefühl oder haltet ihr euch da strikt an irgendwelche Rezepte?
Also grundsätzlich halte ich mich an Rezepte und verdoppele ungefähr die Salzmenge und erhöhe die Chili-Menge oder füge Chili hinzu, wenn nichts im Rezept dazu steht. Also ich nähere mich der Freischnauze an. Ich glaube allerdings, dass ich durch jahrelang etwas zu starken Gewürzkonsum meine Geschmacksnerven eh schon desensibilisiert habe, so dass es grundsätzlich immer mehr sein muss als in Rezepten.
Ja, ich kann an der Stelle tatsächlich seit knapp einem halben, dreiviertel Jahr vermelden, ein Erfolg. Ich besitze mittlerweile Salz.
Wow. Erst Gläser, jetzt Salz.
Ich habe irgendwie die letzten 5, 6, 7 Jahre ohne Salz gelebt, weil einfach, ja, war mir nicht so wichtig. Der Geschmacksunterschied ist jetzt auch nicht so gravierend gewesen. Und mittlerweile Salz auf jeden Fall. Aber ansonsten, also Gewürze haue ich immer schon frei Schnauze rein. Ich kann mich gar nicht an irgendwelche Rezepte oder so, ja, langhangeln. Und das auch tatsächlich eher nach Gefühl. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe das im Gefühl, wie groß die Mengen sein sollen. Ich weiß nicht, was der Einfluss ist. Es kann auch sein, dass das aus dem Geruch kommt, aber da würde ich mich nicht drauf festlegen. Und Nachwürzen in der Regel bleibt dann trotzdem aus.
Schmeckt ihr dann ab? Also schmeckst du dann auch ab, bevor du es auf die Teller verteilst? Oder lässt du es dann wirklich so nach Gefühl, Freischnauze und das passt dann schon.
Das ist halt gerade das Seltsame. Also nach Freischnauze passt total. Also ich würze da nicht nach, ich schmecke das nicht ab. Das ist einfach, ja, die Menge haut irgendwie immer hin.
Hm, okay. Na, bei uns ist auch der Standardsatz, wenn ich gekocht habe, ja, du musst mal probieren, ich habe nicht abgeschmeckt. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt.
Das ist ja auch höchst individuell. Also das ist ja so schwer, den Geschmack zu treffen, jetzt wenn man für andere kocht. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie viel man jetzt braucht oder wie viel man verträgt oder so.
Ja.
Also ich weiß auch zum Beispiel von Aussagen von Restaurants, da gibt es auf jeden Fall Butterschälchen, beziehungsweise quasi einen Buttertopf, Buttereimer. Also wenn irgendwas absolut nicht passt, hau Butter ran. Das ist dann wohl geschmackstechnisch in Ordnung. Finde ich nicht eine geile Lösung, aber ist so ein Ding, ja, okay, damit kann man alles retten.
Na, ich weiß nicht, ob wenn ich da ein Kilo Butter dranhauen muss.
Ja, nee, also schon nach Maß. Also die Buttermenge sollte 50%, glaube ich, nicht überschreiten.
Ja, so diese Kniffe, wie habt ihr euch die denn drauf geschafft? Also, wenn man jetzt keine formale Kochausbildung hat und das vielleicht auch nicht von seinen Eltern mitgeteilt bekommt, dann weiß man ja manche Dinge nicht, wie man jetzt zum Beispiel eine Soße zubereitet wäre. Ein Beispiel, über das wir vielleicht schon mal gesprochen haben. Also, das ist ja nichts, was jetzt dem Menschen innewohnt. Das Wissen darum, dass man mit Mehl oder Stärke, wenn man das kocht und Wasser dazu gibt, dass man damit eine mehr oder weniger dickflüssige Soße herstellen kann. Wie lernt man solche Grundlagen?
Die Ideenwelt. Die Theorie über die Ideenwelt besagt, dass alles irgendwo in der Ideenwelt besteht und der Mensch rein theoretisch darauf zurückgreifen kann. Wir könnten alles wissen.
Also Ideenwelt ist ein Synonym für Internet, ja?
Nee, das ist tatsächlich ein philosophischer Ansatz, aber frag mich nicht mehr und nach wem. Tatsächlich ist es viel, was man im Fernsehen geguckt hat. Also ich hab gern so Kochsendungen oder Leute, die sich quer um die Welt fressen und ein bisschen niveauvoll. Also es muss jetzt nicht Man versus Food sein. Das ist, ich glaube, auf D-Max eine Sendung oder so ähnlich heißt die auf alle Fälle. Und das ist einfach nur, irgendein Typ haut sich möglichst schnell, möglichst viel Essen in die Luke. Und ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein, sondern
ist mit die schlimmste Sendung, die ich mir vorstellen kann.
Es gibt bestimmt eine Zielgruppe dafür, ich bin's nicht. Und ich glaube, ihr beide, ich weiß nicht, wie Mike dazu steht, aber dir, Tobias, wird das definitiv nicht gefallen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also ich sehe dich da überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sowas gerne gucken, aber ich gucke dann schon gerne eher Sendungen, wo es dann halt auch um Landesküchen oder sowas geht und wo Köche dann auch irgendwie was Gehaltvolleres dann zaubern, wo ich mir dann so ein paar Sachen abgucke. Und ansonsten ist es sehr viel das Internet fragen, wie kann man was, und jedem ist das schon mal passiert, man hat irgendwas versalzen oder irgendwas ist zu scharf geworden und dann guckt man halt, wie kann ich was Salziges retten? Und dann kann ich auch sagen, so ja, wenn du was zu salzig gemacht hast, Milchprodukte helfen. Wenn es zu scharf ist, Fett hilft. Deswegen hilft dir auch Milch oder Milchprodukte, wenn der Mund brennt. Es muss möglichst fettig sein. Also du kannst auch ein Stück Butter beißen.
Ja, so viel Chemie letztlich, ne? Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Vielleicht war ich deswegen im Kochen immer ein bisschen abgeneigt.
Ja.
Das ist mein Einstiegspunkt, weil gerade bei Soße und so weiter, also das habe ich aus dem Elternhaus so ein bisschen mitbekommen. Ja, Oma hat immer so Soßenpampe gemacht, also hier Mehlpampe, und die dann in die Soße gehauen. Ansonsten ist es wirklich sehr viel ausprobieren. Ich habe auch keine Ahnung von Chemie, aber dann doch genügend Ahnung, um chemische Prozesse irgendwie so zu erkennen und da auch zu sehen, dass das dann halt auch geht. Ansonsten, ja, immer mal wieder googeln, beziehungsweise so Trends werden reingespült. Ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, Seitan selbst zu machen mit dieser gewaschenen Mehlmethode. Also quasi die Stärke vom Mehl zu trennen vom Gluten. Aus dem Gluten machst du halt den Seitan quasi als Grundmenge und hast wirklich sehr, sehr geiles, faseriges Material. Und den Rest, dieses Stärkewasser, da habe ich dann tatsächlich angefangen, wirklich Soßen auch zu binden. Weil das sieht man dann plötzlich, nämlich dieses ganze Stärkewasser, was man da vom Auswaschen hat, dass man damit richtig krasse Soßen machen kann. Ohne jetzt halt auf Soßenbinder oder so zurückzugreifen.
Das ist mir alles vom Verständnis her zu hoch. Auch sowas wie eine Emulsion, das kapiere ich nicht, wie sowas funktioniert.
Und Challenges. Also wenn Challenges irgendwie rausgerufen werden, bin ich auch sehr oft dabei. Ich mache mittlerweile, also ich hasse mittlerweile die Standard-Sauce Hollandaise, die man irgendwie abgepackt bekommt oder auch aus der Tüte und ähnliches. Also ich kann wirklich nichts anderes als die wirklich Standard-Sauce Hollandaise, die man aber aus den Grundzutaten herstellt, überhaupt noch essen.
Wird man durchs Kochen automatisch ein mäkeliger Snob, mal provokant gefragt?
Nein, absolut nicht.
Teilweise ja.
Ich glaub's auch, und das ist gar nicht mal so böse gemeint.
Nee, aber man merkt halt einfach den Unterschied und wie schlecht manche Produkte einfach sind, die halt so wie Sauce Hollandaise einfach so diesen Namen aufgedrückt bekommen haben, den Stempel. Und wenn du dann mal eine richtige Sauce Hollandaise machst, du einfach merkst, wie meilenweit das eigentlich vom Original weg ist.
Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass du mäkeln musst. Also ich würde sowas noch essen, aber das ist eher so ein, ja, ist okay. Ist wie fertig essen.
Ja, was heißt mäkeln? Also das ist ja etwas, was wir im letzten Podcast auch schon besprochen haben. Man muss ja erstmal die Erfahrung machen, wie etwas sein kann, damit man das, was man bisher kannte, auch irgendwie kritisch hinterfragen kann. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber ich war lange ein Verfechter von Mikrowellenburgern. Ist vielleicht nicht so gutes Beispiel, weil da hat man den Vergleich durch McDonald's und Burger King und ähnliche Läden. Hat man ja sowieso irgendwie. Und die sind schon nicht so geil, aber auf jeden Fall besser als Mikrowellenburger. Und da habe ich, also kann ich das heute aber auch nicht mehr ertragen, seit ich halt angefangen habe, Burger selbst zu machen. So, das würde ich ja nicht als Mäkeln beschreiben, sondern eben als Erweiterung des Horizonts einfach.
Aber ich muss sagen, so Mikrowellenburger und sowas, da habe ich mir eigentlich immer ganz gerne die läppischsten ever geholt, da wo am besten gar nichts drauf ist. Weil ich dann einfach dieses Brötchen, Patty und Co. halt schon drin hab, und dann kommen halt aus dem, was man zu Hause standardmäßig im Kühlschrank stehen hat, in so einer Phase, also so Gurkenscheibchen, guter Cheddar, also der Kram, mit dem man einen Burger machen kann. Damit haben wir die dann immer aufgepeppt, eine eigene Soße mit draufgeklatscht und das dann in die Mikrowelle geworfen wird. Der Vorteil ist, dass das Burger-Bun, das du dann da bei diesem Mikrowellenburger hast, nach, ich weiß nicht, wie viele Sekunden man die da reinhauen muss, aber dass das Bun halt danach noch essbar ist.
Naja, bloß das Problem hast du ja jetzt quasi schon benannt. Man muss einfach so viel auf diesen Burger hauen, dass man von dem Fleisch möglichst wenig mitbekommt. Weil das ist ja das eigentliche Grauen an den Dingern.
Ja, das oder diese komische Ketchup-Tüte, die dazu ist.
Na, die gibt's bei den Basic-Burgern aber nicht. Das ist schon Luxus.
Mittlerweile bei meinen Basic-Burgern gibt's die und seitdem gehen die auch gar nicht mehr. Und seitdem ich eine eigene Burgerpresse habe. Also zurück zum Mäkeln. Also bei gewissen Sachen musst du nicht eine Erfahrung gemacht haben, dass es besser sein kann. Also ich bin von klein auf sehr, sehr mäklig bei Fleisch. Also alle so Fettstriemen sehen, ist wirklich absolutes Grauen. Ohne jemals eine bessere Erfahrung gemacht zu haben, war es halt in der Regel so billiges Grillzeug. Also man kann es essen, insbesondere im Erwachsenenalter, kann man eventuell über diese ganzen ekelhaften Sachen hinaus gucken.
Schön Nackensteaks vom Discounter.
Richtig, die 3 € Nackensteaks, die eingelegt sind, so dass du auch ja nicht alles siehst und gerade die Sehnen und Fett- und Knorpelsachen nicht siehst. Aber wenn ich was essen würde, normal, so in einer Nicht-Notlage, no way. Ich bin raus. Ich gehe an die nächste Tanke und hol mir eine Bockwurst im Brötchen. Die ist wesentlich besser als irgendwas Ekelhaftes, was da im Fleisch drinne hocken kann.
Wobei Fett geil ist.
Ja, nicht so striemenmäßiges Fett. Das ist bei mir das Problem, diese Fettstriemen.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was Fettstriemen sind.
Ja, so eine fette Schwarte am Rand deines Koteletts, oder?
Ja, im Kotelett ist das Problem. Am Rand ist okay, tatsächlich. Ich mach mir auch, also so eine Fettschwarte kannst du dir auch gerne überall immer wieder reinhauen. Aber halt nicht so.
Ja, so ist es bei mir auch gewachsen. Da hätte ich früher von gekotzt, aber mittlerweile geht das. Zumal Steak auch quasi mein Lieblingsessen ist. Und da hast du häufig sowas.
Ja, es darf nur nicht sehnig sein.
Das ist richtig.
Ich hatte mal vor einer Weile relativ gutes Fleisch, auch nicht aus der 3-Euro-Theke bei Lidl Adico, sondern tatsächlich von der Theke beim Metzger. Und dummerweise war halt, was der nicht gesehen hat, mittendrin so ein kleines Stück Sehne. Hat mir das komplette Essen versaut. Also ich konnte es echt nicht zu Ende essen. Also da bin ich wirklich mäkelig.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wie sieht's bei euch mit diesen Special-Sachen aus, sag ich mal? Also halt alles, was nicht Fleisch ist, aber trotzdem vom Tier stammt. Ich fange gleich mal an. Womit ich sehr geile Erfahrungen mittlerweile gemacht habe, ist Knochen. Also so ein richtig schönen, ich glaube, Beinknochen hole ich mir da immer. Ich weiß immer nicht, wo das herkommt.
Oberschenkel.
Okay, also es ist wirklich Bein.
Ja.
Sowas und Innereien. Wie steht ihr dazu? Also Innereien nehme ich auch vorweg, ich liebe Leber. Leber wäre meine absolute Hängersmahlzeit. Bitte, bitte Leber mit Kartoffelpü.
Nee, also bei Innereien leider nee, gar nicht. Das ist absolut nicht mein Fall. Ich habe öfter mal wieder versucht, aber nee, geht gar nicht. Was nicht Fleisch ist, aber vom Tier, was ich tatsächlich gerne esse, Mark in Form von Markbällchen.
Okay, die kenne ich noch gar nicht, das klingt aber sehr geil.
Oh, es ist so gut. Also, ich komme ja aus dem Rheinland und hier ist das so ein Standard-Sonntags-Suppen-Ding. Die sind dann halt so, keine Ahnung, 2 Zentimeter Durchmesser oder so. Aber Markbällchen als Suppeneinlage, geil.
Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von. Ich habe noch nie davon gehört. Und in meinem geistigen Auge habe ich jetzt das Bild von so einem 3 cm kleinen Stück purem Knorpel. So von der Konsistenz her, vom Geschmack her.
Nee, gar nicht, gar nicht. Die sind super weich und haben wirklich mehr von Klößchen als von irgendwas anderem.
Wir sprechen da wirklich von Knochenmark, oder?
Ja.
Oh, ey, hab ich hier noch nie gesehen. Ich will das sofort haben, weil, wie gesagt, Knochen auskochen für Soße ist der beste Geschmacksträger, den man haben kann. Und wenn ich mir das als Klößchen vorstelle.
Also, es klingt für mich irgendwie abschreckend. Kann ich auf den Pitch nicht ganz einsteigen, glaube ich.
Ja, ich glaube, wenn du die auch mal gesehen hast, die sehen gar nicht so schlimm aus. Google vielleicht mal ein Bild. Also es sieht wirklich nicht aus wie Knorpel oder so. Knorpel ist da auch nicht drin, das gehört da nicht rein.
Also Tobias, du weißt, was Knochenmark ist, wie das so grob konsistenzmäßig und so weiter ist und so weiter?
Nein, denn ich habe nicht nur von Chemie keine Ahnung, auch in Biologie sieht es eher schlecht aus.
Ja, Bio auch keine Ahnung. Nee, aber Knochenmark ist halt wirklich so richtig schön sanftes, ich will nicht sagen quasi Fleisch, aber es ist halt eine irgendwie sehr eiweißhaltige, fleischartige Masse, die richtig krass Geschmacksträger ist. Also du kannst dir das vorstellen wie noch besser als das beste Hackfleisch, was du dir jemals vorstellen kannst, würde ich meinen.
Hm.
Es ist so geil, ihr müsst die unbedingt probieren, ehrlich.
Ja, es sieht zumindest nicht komplett unappetitlich aus.
Also ich bin offen dafür, dass man dann nach dem Probieren sagt, das ist nicht mein Fall, aber man muss sie mindestens mal probiert haben, weil wenn sie einem schmecken, hat man voll was verpasst.
Ja, die Sache mit dem, man muss alles probiert haben. Also sag ich auch bei vielen Sachen, aber beim Thema Innereien, wenn wir das gerade schon hatten, bin ich davon ein bisschen abgerückt, denn mein Fall ist das auch überhaupt nicht. Leber, ja, Leber mit Kartoffelpüree und was gab's noch dazu? Zwiebeln, gebratene Zwiebeln, ja. Das war so ein Kindheitsgericht von mir, das wurde mir in aller Regelmäßigkeit reingezwungen und irgendwann findet man so ein bisschen Geschmack dran. Angeblich, und ich habe ganz dunkle Erinnerungen dran, denen ich aber nicht so hundertprozentig vertraue, habe ich so mit 4 bis 5 Jahren mal Schweinehirn gegessen. Und in meinem Elternhaus waren Herzen und Mägen immer sehr beliebt, wobei da immerhin schon darauf Rücksicht genommen wurde, dass mir davon eher schlecht wird, allein von dem Anblick. Und ja, seit der Kindheit eigentlich ist mir der Gedanke komplett zuwider, Innereien zu essen.
Wobei ich dich da auch gerne in die Pfanne haue, du isst Schnecken.
Ja, Schnecken sind keine Innereien, das ist ja was völlig anderes. Bei sowas bin ich der Meinung, dass man da wirklich alles probieren sollte. Also vielleicht gibt es ja auch Grenzen.
Undefinierbarer Glibber.
Ja, vielleicht.
Ja. Kalamaris, ich bin auch bei hier allen Meeresfrüchten raus, also Schrimps auch. Habe ich sogar schon probiert. Nee, geh mir weg.
Also gebratene Garnelen beispielsweise, also bei gekochten ist das vielleicht was anderes, aber so fest gebratene Garnelen sind ganz großartig.
Garnelen sind knubschig wie sonst was. Und ist, also da spüre ich Knorpel überall, obwohl da kein Knorpel wahrscheinlich drin ist.
Ja, das kommt auf die Zubereitung an. Aber ich meine, du hast es immerhin probiert, ne? Ist ja auch schon mal was.
Ja, also ich finde auch Garnelen und sowas, da kommt es drauf an, was du für welche hast. Ich mag diese in Salzlake eingelegten. Aber alles andere, so Süßwasserdinger und die frisch gepulten aus der Nordsee, so gute auch sind, ne? Ich kann die nicht essen.
Ja, aber so hat auch jeder seins, ne? Also ich bin auch ein totaler Pilzverfechter, um das nächste Fass aufzumachen. Also richtig gute Pilze. Entweder gekocht oder krass angebraten. Einfach so genial, da könnte ich mich reinsetzen.
Welche Zubereitungsart würdest du sagen, würden sie ihre Wirkung am besten entfalten?
Tatsächlich angebraten.
Und ich dachte geraucht.
Nee, Pilze raucht man, glaube ich, nicht. Also die nimmt man dann doch so nahrungstechnisch zu sich. Am besten ist immer noch für mich Steinpilze aus dem heimischen Wald. Also man schmeckt absolut den Unterschied zwischen industriell angebauten Pilzen und welche, die man aus dem Wald nebenan bekommen hat.
Mhm.
Die Steinpilze halt sauber gemacht, erstmal so für eine Woche oder zwei leicht angetrocknet und dann kross anbraten. Das ist so das Genialste, was du haben kannst. Und dann auch am besten so steakförmig quasi, also wirklich ein Pilzsteak.
Ja, also ich finde auch so Pilze haben ja überhaupt, so heißt es immer, unglaublich viel Umami, um mal dieses Trendwort zu benutzen. Und ich finde aber auch Pilze, gerade wenn du ohne Fleisch kochst, machen sehr viel am Geschmack.
Deshalb hatte ich auch ein paar Jahre lang, und ich finde es schade, dass ich das die letzten zwei nicht gemacht habe, mir immer Pilze geholt aus dem Wald, 3-4 Stück. Und die einfach nur getrocknet und klein gemahlen. Das kannst du nämlich auch als Gewürz super einsetzen.
Mm, das ist eine sehr gute Idee.
Und also wenn man es halt wirklich mit dem Würzen normal nimmt, ich würde so schätzen, für eine einzelne Person reichen 3 bis 4 Steinpilze, so normale Handflächengröße quasi, reichen für ein Jahr aus. Mehr brauchst du nicht.
Pilze kann ich erst ertragen, seit ich selber koche. Also vorher war das mein absolutes No-Go. Echt, seit frühester Kindheit habe ich keine Pilze gegessen. Aber mittlerweile, ich glaube, das lag nur an der Zubereitung. So mittlerweile, wenn ich Champignons anbrate oder so, dann sind die halt geil. Und früher, bei dem, was mir so vorgesetzt wurde, waren Pilze halt ein glibbriger Ekel mit komischem, viel zu intensivem Geschmack.
Ja, du kennst das wahrscheinlich ähnlich, wie ich es kenne. Wir sind ja auch so hier Nordosten. Also quasi Pilze, kleingeschnitten, so Würfelförmchen oder eventuell kleinere Daumen. Und die dann zu einer breiigen Soße verarbeitet mit eventuell noch Speckwürfelchen drin.
Na, eher so in Scheiben geschnitten, aber dann, ja, ich weiß nicht, was damit gemacht wurde. Bei allerniedrigster Hitze, bei 20 Grad oder so angebraten. Oder gekocht, keine Ahnung, auf jeden Fall ekelhaft.
Genau, und das ist auch so ein Ding, ja, man kann das essen, wenn man die Konsistenz erträgt, ist das auch ein wirklich geiler Geschmack, aber meins ist es auch nicht. Ja, da habe ich mich in der Jugend auch komplett versperrt, also ich habe, bis ich sehr viel älter war, so, keine Ahnung, 18, 19, niemals die Pilze angerührt. Ich habe sie immer mal probiert, aber das war's dann. Aber irgendwann war der Geschmack halt überwiegend, war dann halt geil. Und wenn man dann selber das macht, ist es halt noch wesentlich geiler. Also wenn man halt dann die Zubereitung ändert, so dass sie keine glibberige Gatschmasse sind.
Ja, das ist schade, dass die Zubereitung schon mal einen falschen Eindruck von einer Zutat oder einem Gericht verschaffen kann, was aber eigentlich letztendlich bei richtiger Zubereitung doch ganz geil ist. Ich habe gehört, bei dir ist das auch mit Rosenkohl der Fall. Das ist ja der einzige Grund, warum du keinen Rosenkohl angeblich magst.
Ja, also Rosenkohl habe ich immer mal wieder probiert. Es ist immer wieder eine Grauenhaftigkeit gewesen. Es ist einfach nur bittere Ekelpampe. Also es ist schlimmer als Pilze von der Konsistenz.
Ich habe ja überhaupt kein Bedürfnis, für andere Menschen zu kochen. Das finde ich überhaupt nicht, ist kein Anreiz für mich so. Aber das wäre der einzige Grund, warum ich mal für Mike kochen würde, um ihn von der Großartigkeit von Rosenkohl zu überzeugen.
Ja, und vor allem auch die Aussage Bitterigkeit. Ich bin Bitterschmecker. Ich mag viele Sachen, die als super lecker gelten, überhaupt nicht, weil ist mir schon zu bitter. Aber Rosenkohl finde ich geil.
Okay, ich stehe extrem auf bitteren Geschmack und finde Rosenkohl auch geil. Also er ist eigentlich für jeden was.
Also er ist auf alle Fälle noch nicht so bitter, dass jemand, der kein Bitter mag oder nicht so viel Bitter mag, dass der schon sagt, nee, ist mir zu bitter. Ich glaube, dann wurde der eher nicht richtig gemacht.
Ja, ich bin halt ein sehr verbitterter Mensch und alles, was auch nur ansatzweise bitter ist, lässt dann das Fass überlaufen. Das geht dann halt nicht.
Dann war nicht genug Speck dran oder so, keine Ahnung. Es ist halt nur sehr, sehr viel Aufwand, Rosenkohl richtig zu machen, weil du diese ganzen einzelnen kleinen Röschen halt schneiden, sauber machen, die welken Blätter wegschneiden, die wahrscheinlich waren bei dir bitter oder so, oder der Strunk war nicht richtig rausgemacht.
Wir haben vorhin ja schon mal angefangen, über Schnecken und Garnelen zu reden. Wie steht ihr dazu, wenn jetzt nicht unbedingt Schnecken, Garnelen vielleicht, aber auch sowas wie Heuschrecken, wenn das als gewissermaßen Nahrung der Zukunft, also auch fleischliche Nahrung der Zukunft, aufgrund der doch etwas besseren und umweltverträglicheren Verfügbarkeit von von Insekten, sagen wir mal, gegenüber Rindern und so ist. Also wäre das ein großes Problem für euch im Sinne, sagen wir mal als ganz großen Überbegriff der Umwelt, eure Ernährung in so eine Richtung zu bewegen? Oder ist da der Ekel von vornherein schon zu groß? Und haltet ihr es überhaupt für eine vernünftige Alternative?
Also ich denke, das ist schon so ein bisschen was die Zukunft. Gerade weil das halt einfacher und mit weniger Ressourcen anzubauen ist, aber sehr gehaltvoll. Gerade Proteinen und Co., was ja das Gute am Fleisch ist, das ist ja gerade bei Insekten unglaublich gut vertreten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich trauen würde, eine gegrillte Heuschrecke zu essen. Also bei Maden kann ich definitiv sagen, das kann ich nicht. So Mehlwürmer und sowas. Heuschrecke, ich weiß nicht, weil die halt auch so groß und crunchy sind. Eventuell könnte ich's. Ich weiß aber nicht, ob ich mich überwinden kann. Aber wo ich definitiv finde, macht das, sind halt verarbeitete Produkte. Mir ist das vollkommen egal, ob das jetzt ein Mehlwurm-Patty ist. Weil ich denke mal, geschmacklich wird's okay sein. Und ich sehe dann halt einfach nicht mehr die Mehlwürmer.
Mhm. Bei Heuschrecken wäre ich auch ganz bei Georgia. Also, weiß ich nicht. Bei allem, was irgendwie wirklich in man sieht, dass es ein Insekt ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Wobei ich immer mal wieder mit Mehlwürmern geliebäugelt habe, weil das sind im Prinzip nur gute Hackfleischbröckchen. Also die könnte ich mir zubereitet auch sofort, glaube ich, geben. Und verarbeitet geht alles. Also ganz ehrlich, wenn der Geschmack nicht komplett abstoßend ist, was ist denn das Hackfleisch, insbesondere das Billighackfleisch? Also das sind Eiweiße und ein bisschen Fett. Ist mir doch egal, ob das ein Insekt ist oder ein Tier.
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich ein Problem, dass das aber noch wie ein Tier aussieht und eben nicht so verarbeitet ist wie, ja, Hackfleisch. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr mir mal Heuschrecken bestellt. Also jetzt nicht, wie man sie auch häufig kriegt, direkt geräuchert und so, dass sie eigentlich nur noch crunchy sind. Sondern, sagen wir mal, relativ frische Heuschrecken, die dann auch erstmal ordentlich gebraten werden mussten, aber trotzdem noch ein bisschen saftig waren. Und der Teller Nudeln, den ich mir damit zubereitet habe, der hat schon ganz vernünftig geschmeckt, ne? Ist eine gute Beilage, aber es sieht halt aus wie eine Heuschrecke auf dem Teller.
Ja, genau das.
Eigentlich ist das kein großer Unterschied, als wenn du dir eine Bolognese-Soße machst. Aber ja, es sieht halt anders aus.
Ja, der Unterschied ist, bei der Bolognese-Soße siehst du nicht das Gesicht der Kuh, wie sie dich anlächelt.
Naja, die Heuschrecke lächelt auch nicht. Heuschrecken sind grundsätzlich sehr grummelig, die lächeln fast nie.
Aber da gab's doch diese geigenspielende Heuschrecke.
Es ist ein Grasshopper.
Gleiche Gattung. Gleiche Tierart.
Naja.
Sehen sich zum Verwechseln ähnlich.
Ja, das könnte natürlich auch interessant sein für das Kochen an sich. Ne? Ich glaube, man muss ja dann doch, um aus den Insekten das Beste rauszuholen, wahrscheinlich ein paar Dinge anders machen, als man es jetzt bei der Verarbeitung von Fleisch, also von Fleisch, wie wir es in unserem Kulturraum üblicherweise haben, beachten muss.
Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann einfach nur so Pulver, was du anrühren musst, was halt irgendwelche gemahlenen Insekten sind.
Sowas habe ich sogar schon gesehen. Also man kann sowas auch kaufen und das wird dann auch Hackfleisch. Also da sind ja die Lebensmittelingenieure sehr firm. Aber was die Zubereitung angeht, mache ich mir da gar nicht so die Gedanken, weil das halt, die Grundstoffe sind ja immer gleich. Das ist ja Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Es ist für mich zumindest immer so dieses Vorstechende, es gibt eine dominierende Inhaltsstoffgruppe quasi. Also entweder das ist Eiweiß. Eiweiß, weißt du, ja, okay, verhält sich quasi wie Fleisch. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu simpel runtergebrochen. Aber das sagen meine Erfahrungen, das geht eigentlich. Und alles, was halt so kohlenhydratstärkemäßig ist, das verhält sich halt eher so wie Panade. Und wenn du die beiden Sachen quasi schon so grob auseinanderhalten kannst, dann geht das auch. Wie gesagt, ich habe seitan mit dieser gewaschenen Mehl-Sache gemacht. Das ist im Prinzip auch nur, du hast Eiweiß als Stoffgruppe und du hast Stärke als Stoffgruppe. Und du hast nachher Mehl, das du mit Mehl paniert hast und das plötzlich schmeckt wie Hühnchen, sich anfühlt wie Hühnchen und du merkst keinen Unterschied.
Es ist alles aus Kohlenstoffverbindungen.
Okay, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber das auch nur, weil ich chemisch doch noch zu dumm bin dafür.
Ich lese nur gern Sci-Fi.
Also wir haben ja jetzt über Zutaten und auch außergewöhnliche Zutaten uns mal verständigt, aber letztlich kommt es ja darauf an, wie man das alles kombiniert. Was ist denn da eure bevorzugte Kombination? Oder vielleicht etwas weniger verklausulisiert ausgedrückt, was sind denn so eure Lieblingsrezepte, die ihr vielleicht selber schon perfektioniert habt in langer Forschungsarbeit oder ähnliches? Was habt ihr da so?
Ich glaube, am häufigsten mache ich solche Sachen wie gebratene runden Nudeln oder gebratenen Reis. Einfach weil das so ein was habe ich noch im Kühlschrank Ding ist. Und es ist einfach, entweder Nudeln halt mal schnell gerade eben zu machen oder wenn ich halt Reis vom Vortag habe. Bei gebratenem Reis ist es auch wichtig, dass es halt kalter, bereits stehender Reis ist. Da ist der vom Vortag immer am besten.
Kann ich so komplett unterschreiben. Also ich bin absolut kein Pasta-Fan, muss ich dazu sagen. Dann schon eher so maximal die Eiernudeln oder halt wirklich sehr viel Reis. Das ist wirklich sehr geil. Und mein absolutes To-Go-Gericht wäre ja Gemüse oder irgendeine Fleischsorte in Erdnusssoße, also so Saté-mäßig. Mhm. Das habe ich mittlerweile auch komplett professionalisiert. Also da habe ich über Monate hinweg immer wieder unterschiedlichste Gewürzmischungen ausprobiert. Immer mal wieder hier was dazugenommen, da was weggelassen.
Aber jeden Tag dann schon das Gleiche gegessen, ja?
Nein. Also dann ein paar Tage Schade. Das Gleiche gegessen vielleicht und dann wieder gewechselt. Aber immer mal wieder zubereitet wird's dann halt irgendwann professionalisiert. Das mache ich grundsätzlich bei Gerichten gerne. Wenn ich irgendwas für mich entdecke, sei es halt eine geile Soße oder irgendeine Fleischalternative oder was auch immer, ich probiere es erstmal aus, guck, ob das ansatzweise taugt und dann mache ich das ein paar Wochen immer mal wieder, bis es halt zur Perfektion reift. Und dann wird das quasi in den ganz normalen Nahrungsmittelflow mit eingebaut.
Krass. Ja, ich bin auch bei der Reisgeschichte dabei, denn ich muss sagen, das Rezept, was ich für nahezu perfekt halte, ist eigentlich Paella, weil eine Paella unfassbar einfach zuzubereiten ist und außerdem extrem variabel ist. Also kannst du ja vegetarisch zubereiten oder mit Fleisch. Ich bin ein großer Fan von Chorizo und Garnelen, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Ja, und es ist einfach zuzubereiten. Vorteil ist, dass eine Paella grundsätzlich nicht umgerührt wird, wenn sie erstmal in der Pfanne ist. Das heißt, man muss nicht daneben stehen oder so. Geht auch relativ schnell. Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was ich am liebsten selber mache. Weil man da auch experimentieren kann, ohne jetzt alles zu zerstören. Weil so viel kaputt machen kann man dann auch nicht.
Ja, ich kenne Paella tatsächlich nur mit Garnelen. Ist das nicht Kern davon?
Nö, nicht zwingend.
Okay, also kann ich das Gericht trotzdem mal machen? Wie gesagt, ich kenne es halt nur mit diesen Meeresfrüchten und die sind so No-Go.
Ich glaube, der Ursprung von der Paella ist sogar ohne Meeresfrüchte. Also es geht bei der Paella nur bei Touristen um Meeresfrüchte.
Ja, letztlich geht es in erster Linie um den Reis. Und was du darauf machst, da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Aber ich muss sagen, gerade so für eine Paella, wo man die, ja, ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber wo man die Garnelen dann halt ordentlich durchbrät. Das wäre halt das Beispiel, was ich dir gegeben hätte, wie man Garnelen oder euch gegeben hätte, Georgia fand das ja auch nicht geil, wie man Garnelen zubereiten kann, sodass sie eben nicht glitschig und eklig sind.
Ich habe nicht glitschig gesagt, ich habe gnupschig gesagt, glaube ich.
Gnupschig, Entschuldigung. Ah ja, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Glitschig mag ich auch nicht.
Gibt es denn etwas, was ihr noch nicht probiert habt, aber gerne probieren würdet?
Menschenfleisch? Maybe? Nein.
Also, ich würde es ja öffentlich nicht sagen und sofort auch wieder verneinen, aber vielleicht.
Habe ich irgendwie gar kein Bedürfnis dran. Aber Schlange möchte ich mal essen.
Ja, Schlange, ich definitiv auch. Eins der Urwaldtiere, die mir noch fehlen.
Nachdem du den Koala letzte Woche schon hattest.
Nee, Koala, weiß ich nicht, ob das so geil ist.
Der schmeckt doch nur nach Eukalyptus oder was?
Das kann vielleicht ganz geil sein. Ich meine, Minze ist jetzt auch nicht so eine absurde Zutat für Fleischgerichte. Warum nicht Eukalyptus?
Minze okay, aber Eukalyptus ist schon eine Nummer drüber.
Ja, man kann es mal probieren. Ich muss sagen, gerade so in Sachen Fleisch bin ich eigentlich an allem interessiert und würde eigentlich alles gerne mal probieren. Und da schließt dann vielleicht auch sowas wie Hund oder Katze mit ein. Also allein um zu wissen, wie das schmeckt, hätte ich da grundsätzlich ein Interesse dran.
Ich glaube, auch Hunde werden in Deutschland wesentlich besser gehalten als jegliches anderes Tier, was du im Supermarkt kaufen kannst.
Ja, wahrscheinlich wäre der Konsum auch ein bisschen verbreiteter, wenn die nicht so unglaublich lieb und schlau und niedlich wären.
Ich kann mich ja noch an eine Szene erinnern, als wir unterwegs waren in meiner Ausbildung zum Markt und ich da mir eine Pferdewurst reingepfiffen habe. Richtig schön Pferdebockwurst vom Stand. Und die eine Azubine war absolute Pferdemädchen und die hat mich sowas von böse angeguckt. So wirklich in Richtung, wie kannst du das essen? Du bist ein grauenhafter Mensch, geh weg.
Ist doch nur eine Frikandel.
Ja, also ich esse bis heute Pferdebockwurst. Ich finde das, also Pferd an sich ist ein geiles Nutztier, muss ich sagen. Und der Geschmack ist einfach so richtig schön herzhaft.
Das finde ich auch nicht schlimm.
Ich find's Quatsch, allein aus so einer Emotionalität heraus da zu differenzieren, ob das jetzt eine Kuh oder ein Pferd oder im Extremfall halt ein Haustier, ein klassisches ist. Es ergibt ja im Prinzip keinen Sinn.
Ich kann mich immer noch dran erinnern, wie gesagt, wir haben zu Hause Hasen gezüchtet. Meine Nichte, damals irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahre, hat die auch total gemocht und gestreichelt und alles gut. Und irgendwann saßen wir am Ostertisch, haben halt einen Hasen gegessen. Und meine Nichte so wirklich ganz, ganz trocken, ist das das weiße Kaninchen?
Ja, es ist ja irgendwie in der Nutztierhaltung noch was völlig Normales. Also ich kenne das von uns auch. Ne? Wir hatten auch mal ein paar Hasen, so 6 Stück, 6 richtig niedliche. Jeder hat sich gefreut, wie weich doch deren Fell ist und so. Aber es war von Anfang an klar, ja, die werden da jetzt eine Weile auf dem Hof leben und dann werden sie auf den Teller befördert. Aber wo ist denn der Unterschied zu so einem Hund jetzt? Ich meine, es halten ja genug Leute auch Kaninchen in der Wohnung.
Weil Hunde einen Ticken intelligenter sind als Kaninchen. Aber da darfst du dann auch nicht genau nachgehen, weil Schweine sind ja auch nicht doof.
Ja, und ich hatte auch Hunde, die doch ziemlich doof waren. Also machen wir IQ-Test vor der Schlachtung demnächst.
Alles, was dumm ist, muss sterben. Ich habe auch schon vor Jahren habe ich gesagt, also mir ist egal, was für ein Tier das ist. Ich kann nachvollziehen, wenn man ein Pferd schlachtet, ein Schwein schlachtet oder sonst irgendwas, weil es halt Nutzvieh. Ich verdamme auch keinen, keine Ahnung, Klischee-Chinesen, dass er jetzt eine Katze oder einen Hund verspeist. Ist für den vielleicht auch einfach nur ein Nutztier. Oder in Peru sind es halt die Meerschweinchen. Mega Delikatesse, ja, dann ist das halt so. Aber ich möchte halt einfach nicht die Tiere die Tiere essen müssen, mit denen ich vorher gekuschelt habe. Da ist für mich halt die Grenze. Ich möchte keine persönliche Bindung zu dem Tier haben, das hinterher auf den Teller kommt.
Ja, das ist dann ja was anderes. Bloß Hundefleisch und Katzenfleisch wird in unserer Kultur ja grundsätzlich abgelehnt. Also jetzt nicht nur das Individuum an sich, sondern das kannst du ja nicht machen. Ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt gesetzlich erlaubt, einfach Hund oder Katze zu essen oder zuzubereiten.
Und das ist auch der Punkt, den sehr viele Vegetarier und Veganer immer mal wieder gerne anbringen. Ja, die Kuh hatte vielleicht auch einen Namen, die du da gerade isst. Das war die nette Bertha. Oder das Schwein, das war der Hugo. Und du isst den jetzt. Ja, ist vielleicht nicht geil. Aber das ist ja auch, ja, ich bin da ganz so bei, ich weiß gar nicht, Naturvölker oder Völker, wo es halt eher um wirklich Nachhaltigkeit angeht. Also von mir aus Head to Tail alles verwerten. Wenn du aus dem Knochen irgendwas machen kannst, mach was draus, weil sonst ist das Zeug irgendwo in der Erde und gammelt vor sich hin. Das kann bitte einmal auch gerne durch meinen Körper gehen und dann vor sich hin gammeln.
Ja, habt ihr abschließend eventuell noch andere Inspirationsquellen oder sonstige Ressourcen, abgesehen von unserem sehr reichhaltigen Podcast, was so das Kochen angeht? Also seien das jetzt Rezeptsammlungen, eure Lieblingskochbücher. Ich habe übrigens noch nie in meinem Leben ein Kochbuch gelesen, fällt mir gerade mal auf. Oder vielleicht auch Dokumentationen oder Filme zu dem Thema.
Ich glaube, ich besitze sowas wie Kochbücher, aber ich nutze es nicht.
Ich besitze keine Kochbücher. Ich habe von meiner Mutter vorletztes Jahr zu Weihnachten einen DDR-Essenskalender bekommen, von dem ich nichts gekocht habe.
Ich erinnere mich, da waren aber interessante Sachen drin.
Ja, wenig interessante Sachen waren drin, aber es waren interessante Sachen drin, aber naja. Also, falls ihr Lungenhaché-Tipps braucht, ich mache euch gerne ein Foto von diesem Kalender, der hängt bei mir immer noch. Lungenhaché ist so das Way-to-Go-Ding, was ich in diesem Kalender gefunden habe.
Was ist das?
Ja, Lunge gewürfelt in brauner Soße.
Das ist, glaube ich, in Sachsen ein sehr beliebtes Gericht.
Ja, ich wüsste nicht mal, wo ich eine Lunge herbekomme.
Aus dem Beutel in deiner Gans?
Aus dem Krankenhaus?
Ich dachte, wir haben das mittlerweile abgestellt mit dem Organhandel. Also da wäre ich ja vollkommen dabei, ne? Also.
Lass uns nach der Aufnahme noch mal drüber reden.
Okay.
Ja, wie gerade schon gesagt, Kochbücher besitze ich auch nicht. Wobei, an sich stimmt das ja nicht, ne? Ich habe das ja eingangs erwähnt. Ich habe Kochen quasi gelernt mit HelloFresh und benutze das trotz in letzter Zeit zunehmender Probleme bis heute. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Kochbuch, bei dem sogar die Zutaten dabei sind. Insofern muss ich meine Aussage wohl revidieren.
Ja, es sind halt im Prinzip einfach nur Rezepte. Also wenn ihr gute Rezepte haben wollt, holt euch einfach den Namen oder denkt euch einen Namen aus und sucht einfach bei Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine. Ihr werdet etwas finden.
Oder fragt die KI, was ich auch schon mit mal mehr, mal weniger Erfolg gemacht habe.
Oder schreibt uns an.
Genau.
Ja, gerne. Schreibt uns an. Wir sagen euch, jeder Einzelne natürlich, was wer aus einem gewissen Pool an Zutaten machen würde.
Ja, oder die Frage nach dem Lieblingsrezept. Also gebratener Reis, gebratene Nudeln, asiatischer Art. Kann ich schon sagen, wie die gehen.
Da fällt mir auch noch ein Unterschied. Würde ich nochmal in Frage stellen. Ist das für euch ein Unterschied, Henkers Mahlzeit und Lieblingsgericht?
Jetzt war eher. Ja, also ich habe jetzt das Gericht halt genannt, was ich selbst auch am liebsten zubereite, was unter anderem in dem relativ geringen Aufwand begründet ist. Das ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsessen. Ich glaube allerdings, Lieblingsessen, wenn du wirklich konkret danach fragst, wäre schon dasselbe wie Henkers Mahlzeit bei mir. Und jetzt muss ich kurz in mich gehen und mir überlegen, was das wäre.
Ja, gerne. Das ist nämlich so eine Sache, die mir im Vorhinein, als wir über das Thema überlegt haben, so in den Sinn kam, dass man diese Frage mal stellen könnte. Und obwohl ich gesagt habe, wahrscheinlich gerade deshalb, dass hier Kartoffelpüree mit angebratener Leber meine absolute Henkersmahlzeit wäre, wäre es halt nicht. Also ich liebe dieses Gericht. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht. Ich würde es niemals ablehnen und wenn es gut zubereitet ist, lege ich mich da rein. Aber meine Henkersmahlzeit wäre auch das erwähnte Kaninchen. Kaninchenbraten mit Rotkohl und entweder Kartoffeln oder Pommes oder Klößen.
Aber warum wäre das ein anderes, wenn Leber, in die du dich eventuell vorher reingelegt hast, eigentlich viel geiler ist?
Das ist halt gerade das Ding, ne? Also du hast ja auch schon angesprochen, den Aufwand zum Kochen, ne? Und es müsste halt auch wirklich ein, also nicht industrielles Kaninchen sein. Also das ist halt so ein Ding, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das, vor meinem Tod möchte ich gerne bitte sowas gerne essen und halt nicht unbedingt das, was ich ja, dann doch mal öfter und lieber esse. Also es ist für mich so ein bisschen so ein Mind-Switch.
Es gibt viele Sachen, die ich gerne esse. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich mir als Henkersmahlzeit aussuchen würde oder was mein absolutes Lieblingsgericht wäre.
Also ich glaube, was Lieblingsgerichte angeht, könnte ich mich wirklich auf ein Steak mit vernünftigen Beilagen, irgendwie Bohnen und Speck oder sowas, also grüne Bohnen, und, weiß ich nicht, richtig guten Pommes oder so, das wäre schon was. Aber ja, das ist ein Argument, ne? Das esse ich halt durchaus des Öfteren mal. Boah, ich weiß nicht, was wirklich ein nicht unbedingt so häufig verfügbares Rezept wäre oder etwas, was man sich höchstwahrscheinlich nicht selbst machen würde, wäre. Vielleicht irgendwas, was ich jetzt noch gar nicht gegessen habe. Also vielleicht würde ich am Galgen dann noch ein bisschen risikofreudig sein und irgendwas sagen, von dem ich mir vorstellen würde, dass es geil ist und was vielleicht auch sehr exklusiv ist. Kann ich den Tod noch ein bisschen herauszögern, wenn sie es erst beschaffen müssen?
Ja, das wäre auch so ein Punkt, den ich da mit in Betracht gezogen hätte, so Sachen, die man noch nicht gegessen hätte. Ist natürlich ein bisschen schwer bei sowas wie, keine Ahnung, halt wenn man wirklich ganz, ganz hart in die Richtung gehen will, Menschenfleisch. Also das wird keiner ranbekommen. Aber sowas in der Art sehe ich zum Beispiel auch, ist eine Sache, die man für die Henkersmahlzeit ganz gut in Betracht ziehen kann.
Ja, oder halt was komplett Nostalgisches. Das wäre bei mir zum Beispiel Spinat mit Rührei oder sowas, ne? Was ich als Kind ständig gegessen habe. Heute ja eher selten, ich lehne es nicht ab, aber gehört jetzt nicht mehr zu meinen Lieblingsgerichten. Aber so zum Abschluss nochmal, das könnte ich mir auch vorstellen. Dann wäre ich fast schon wieder bei der Leber, weil das, wie gesagt, würde ich heute nicht mehr essen, aber ist halt auch ein sehr nostalgisches Gericht für mich.
Ich glaube, würde ich wirklich hingerichtet und ich müsste mich entscheiden, würde ich das nehmen, was mir als erstes einfällt. Mich hinterher tausendmal wahrscheinlich ärgern. Aber wenigstens habe ich dann einmal gut gegessen.
Ja, in der Regel hast du ja auch ein paar Wochen bis Monate teilweise davor Zeit, ne? Also du kannst dir das sehr gut überlegen und gucken, was die Gefängniskantine dir noch so anbietet, was vielleicht dann rausfällt. Keine Ahnung, also Leber mit Kartoffelpüree würde ich zum Beispiel sehen. Das wird doch garantiert in der Gefängniskantine auch mal serviert.
Vielleicht spielt es auch eine Rolle, weswegen man überhaupt hingerichtet werden soll. Also wenn ich jetzt hingerichtet werde, weil ich eine Fleischfabrik überfallen habe und es dabei zu mehreren Todesfällen gekommen ist, will ich dann deswegen kein Steak oder extra deswegen ein Steak als Henkersmahlzeit? Sollte man mal Studien machen.
Du willst explizit das letzte Steak, was in dieser überfallenen Fleischfabrik verarbeitet wurde. Und wenn das weg ist, darfst du nicht mehr hingerichtet werden, weil deine Henkersmahlzeit aussteht.
So einfach ist das also, die Todesstrafe in Deutschland zu umgehen. Na Mensch. Wie ich gerade schon angesprochen habe, gibt es ja auch Filme und Serien übers Kochen, also über Essen im Allgemeinen, aber auch übers Kochen im Besonderen. Da hätte ich, also muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit, eigentlich, ja, in letzter Zeit ist gut, eigentlich seit ich angefangen habe zu kochen, einen ziemlichen Gefallen dran gefunden, muss ich sagen. Also würde ich direkt mal ein paar Empfehlungen droppen. Zum Beispiel Boiling Point, ein Film, der als One-Cut realisiert ist und einen stressigen Arbeitstag in einer Küche um einen Chefkoch herum zeigt, der auch so seine Probleme im Leben hat. Extrem unterhaltsam und technisch beeindruckend umgesetzt. Dann gibt es noch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der deutsche Titel ist. Der Originaltitel müsste Chef sein und ich glaube, der deutsche Titel ist Kiss the Cook. Es geht darum, dass ein Koch seine Karriere irgendwie wiederbeleben will und deswegen mit so einem Foodtruck durch Florida oder Kalifornien oder irgendwie da in den USA herumreist. Auch etwas, was sehr viel Lust auf die Zubereitung einfacher Gerichte macht, weil ja, Foodtruck ist halt nicht so das krasse Zeug. Und was mich in dieser Hinsicht vielleicht am meisten fasziniert hat, ist ein Anime oder eine Anime-Serie, nämlich Food Wars. Denn ich habe nie zuvor etwas gesehen, wie Essen so ästhetisch dargestellt wird und so begehrenswert. Also ist in Anime ja häufig der Fall, ne? Zum Beispiel in Chihiros Reise ins Zauberland. Spielt Essen ja auch eine nicht so geringe Rolle und sieht auch wahnsinnig großartig aus. Aber in Food Wars, holy shit. Also das ist orgasmisch im wahrsten Sinne des Wortes. Kenner der Serie werden es wissen.
Ja. Deshalb war die Serie auch teilweise ich glaube, FSK plus 12 und leicht verschrien. Aber ja, kann man sich gerne ansehen. Es gibt auch eine sehr schöne NDR-Doku, wenn du das schon erwähnst, mit dem Film über einen stressigen Tag im Leben eines Chefkochs, wo herangehende Chefkochs quasi begleitet werden. Kann man sich auch gerne geben. Allgemein, Dokus dazu gibt es sehr viele und sehr schöne teilweise.
Dann hau ich auch noch gerade was raus, was ich gerne geschaut habe. Leider ist er von uns gegangen, deswegen gibt es da nichts Neues mehr. Sachen von und mit Anthony Bourdain. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Der hat Bücher geschrieben, ist um die Welt gereist, selber Koch und hat sich quer durch alles gegessen, was er bekommen hat. So, der hat auch gesagt, egal wo und bei wem ich bin, wenn ich das vorgesetzt bekomme, ich probiere das mindestens, ich werde es irgendwie essen. Und er hat die abgefahrensten Sachen gegessen, aus Sachen, die ich niemals anrühren würde.
Gesunde Einstellung, finde ich sehr interessant und klingt besser als Jamie Oliver.
Ist wesentlich interessanter. Und er ist ein bisschen direkter.
Ich habe gerade noch einen Film vergessen, der jetzt allerdings auch kein Geheimtipp ist, nämlich Ratatouille. Auch etwas, was unheimlich Lust aufs Kochen macht.
Ja, da würde ich auch gerne den Schacht einwerfen als Film. Da geht's auch um Essen.
Der macht Lust auf Essen, ja, während Ratatouille Lust auf Kochen macht. Oder es vergeht einem das Essen für ein paar Tage, das kann auch sein.
Ja, soweit unsere Empfehlungen. Vielleicht sagt euch ja irgendetwas davon zu, vielleicht findet ihr auch das alles doof und die Folge war doof und Essen ist auch doof und Kochen ist sowieso blöd. Dann sollten wir vielleicht demnächst eine Podcast-Folge zum Backen machen.
Da bin ich bisher noch komplett unbefleckt.
Das wäre tatsächlich eine Maßnahme, weil das ist das, was ich im Elternhaus wirklich gelernt habe. Und dafür habe ich auch ein Backbuch. Es wird nicht genutzt, aber es sind Omas Rezepte und sie sind vorhanden.
Backen ist ja bei mir tatsächlich so das Ding, was ich mache, hauptsächlich, um was Geiles produziert zu haben. Hin und wieder sind es auch einfach nur die Milchbrötchen oder sowas oder ein paar Brownies. Aber wenn ich was Größeres backe, dann ist das schon, um was Geiles gemacht zu haben.
Ja, da gehe ich mit. Also sollten wir nochmal eine Folge über das Backen machen.
Bis dahin muss Tobias gebacken haben.
Ich guck mal, was sich machen lässt.
Oh, da gibt es ganz einfache Rezepte, die ich dir geben kann.
Tobias, es gibt viel zu huhn. Backen wir es an.
Wow.
Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schönen Abend und gute Nacht. Glück auf.
Bis dann.
Bis dann.